Ich habe keinen PowerPoint mitgebracht, sondern die Power ist da drin. Und ich mache dann einen Point. Wenn man einen YouTube-Films schaut und kein bezahltes Abo hat, kommt immer ein Werbespot oder zwei. Das ist jetzt mein YouTube-Werbespot. Ich arbeite ja bei Meos. Wir sind hier in Adliswil leider nur mit dem Büro, weil ihr so eine gute Arbeit in der Gemeinde macht. Braucht es uns gar nicht viel mehr. Aber in der ganzen Schweiz arbeiten wir ja mit Migranten, mit Kirchen und mit Projekten, die auch mit Flüchtlingen unterwegs sind. Ich habe ein paar Hefte mitgebracht. Ihr könnt die da gerne mitnehmen. Da sind Lebensberichte drin und ein bisschen unsere Arbeit wird da vorgestellt. Das ist der Samuel Hanna aus Ägypten. Und das ist der Antonio Loconte, der Fahrradfahrer, der letzte Woche pensioniert wurde und den ihr in Adliswil nicht mehr mit dem Fahrrad sehen werdet. Und dann haben wir auch bei Meos, machen wir Kalender zweisprachig. Ich habe jetzt nur den Deutsch-Französischen mitgenommen, aber wir haben ihn in 40 Versionen. Wir sind nicht weit weg. Hier wäre ein Bestellblatt. Wir haben in letzter Zeit beobachtet, wie irgendwie auch sehr, sehr viele Leute sehr, sehr medienmüde sind. Und wir haben trotzdem auch beobachtet, dass die Leute immer wieder gern einen zweisprachigen Kalender nehmen. Mama und Papa lesen das auf Tigrinya und die Kinder sagen, Papi, ich kann nur noch Deutsch. Und manchmal können sie auch so gemeinsam Sprache lernen. Aber es geht im Kalender darum, Hoffnung zu verbreiten. Der Titel ist Hoffnung und wir sind froh, dass wir 140.000 drucken konnten. Und ich hoffe, dass sie auch in die Hände von vielen Menschen, Familien, Migranten kommen, die dann ein ganzes Jahr lang ermutigt werden. Soweit jetzt, was wir auch mit Meos machen. Also wir fördern die Arbeit, die ihr auch hier macht, in der ganzen Schweiz. Aber ihr seid ja so gut, ihr seid uns ja auch schon ein Beispiel. Der Text heute für die Predigt kommt aus 1. Könige Kapitel 17. Und ich möchte mit euch uns in der Zeit zurückspulen, über 2.500 Jahre. Also, da waren eure Urgroßeltern schon nicht mehr da, die sagten früher. Das war eine Zeit in Israel, oder nachdem der König David gelebt hatte, kamen einige seiner Kinder und Enkel, sie wurden Könige, und über sie steht geschrieben, sie waren gottlos und gottloser und gottloser, bis es nicht mehr gottloser ging. Wenn Sie das nicht glauben, können Sie es nachlesen. Ich habe es ein bisschen interpretiert, natürlich. Der Gipfel der Gottlosigkeit zu dieser Zeit hat dann tatsächlich der Ahab gepflanzt, indem er eine Frau genommen hat, die gleich noch ihre Götzen mitgebracht hat. Und Ahab sagte, je Kami, auch für deine Götzen habe ich einen Platz. Und so kam der Baal in das Land Israel und er sollte dann natürlich von den Leuten verehrt, angebetet und die entsprechende Opfergaben gebracht werden. Und in diese Geschichte kommt Elia. Elia, von ihm lesen wir eigentlich wenig. Er kommt von Tischbe, eine kleine Stadt in Gilead, das wäre so in der Region von Jordanien, heute in dieser Seite von Israel. Er kommt, er hat sein erster Auftritt auf der Weltbühne, kann man so sagen, und sagt, Ahab, du hast ein Problem. Es wird nicht mehr regnen, bis ich es wieder sage. Und es wird eine Hungersnot geben und es wird rund 3,5 Jahre sein. In einer Sekunde sein erster Auftritt und er wurde zum politischen Flüchtling, er wurde zum Erzfeind, er wurde zum Bild von all dem, was die Menschen davor Angst hatten, nämlich nichts mehr zu essen zu haben. Ahab nennt ihn später noch mein Feind. Was bemerkenswert ist bei Elia, vielleicht habt ihr das schon gehört, Elia, wir haben vorhin Namen Gottes gesungen in den Liedern, Elia, der Name bedeutet Gott ist Herr, der Herr Gott. Vielleicht kennen Sie jemanden, der Gottfried heißt oder einen anderen super Name hat, Gott bringt mir Frieden oder Gott ist mein Friede, Elia. Gott ist der Herr, ist jetzt sehr einfach. Im Hebräisch kann man das ein bisschen verschieden auch sagen. Ein Mann, sein Leben, sein Name ist ein Statement. Hier, der Götzendienst des Israel. Israel hat sich vom lebendigen Gott abgewendet, alle Könige voran. Und da steht der Prophet, Gott ist der Herr. Mich begeistert, dass in diesem Bibeltext, dass Gott in seiner Vorsehung die Namen für die Menschen so gewählt hat, dass deren Namen auch Programm wurde. Wir lesen in Kapitel 17, Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Elia wurde ein Flüchtling. Und du sollst an dem Bach, aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollten. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends und er trank aus dem Bach. Ich wollte das ein bisschen visualisieren. Stellt euch vor, was der gute Elia für ein Picknick-Lunchpacket bekam von Gott. Also das war noch im Wach. Es gab Brot von den Raben. Übrigens habt ihr gewusst, dass Raben auch Fleisch essen. Also die haben das Fleisch gepickt, das sie auch selber essen würden. Und natürlich Brot essen alle Vögel. Also sein tägliches Picknick war Brot, Würstli und Wasser. Gott hat ihn für viele, viele Monate, sogar Jahre versorgt. Ich lasse das mal da. Ich dachte, vielleicht sind die Kinder noch da. Er war da. Wir wissen nicht so genau, was er gemacht hat. Er hat sich einfach versteckt. Seine Aufgabe war zu warten. Gott hat ihn an diesem Platz gelassen, hat ihn behütet, weil der Ahab hat ihn im ganzen Land und auf der ganzen Welt gesucht. Auf ihm war ein Kopfgeld von sehr viel. Er wollte ihn mehr tot als lebendig. Das liest ihr dann im nächsten Kapitel. Die Hungersnot war stark. Es gab schon 2,5, 3 Jahre kein Regen. Und es steht, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Also nehme ich das Wasser mal weg. Da war nichts mehr da. Ich denke auch, Elia kam langsam, dachte sich, ja, was soll ich jetzt tun? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Raben nicht mehr so glücklich ihr Picknick teilten. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, das ist am Mittelmeer. Und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hol mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bring mir doch ein bisschen Brot mit. Bringe mir auch ein bisschen Brot. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, so wahr der Herr dein Gott lebt. Nicht mein Gott, der Herr dein Gott lebt. Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Also Picknickzeit ist weg gsi. Und es ist darum gegangen, dass eine Frau ein bisschen Öl und ein bisschen Mehl daheim hatte. Und wir können fast sagen, der Elia hatte die Frechheit, bei einer Witwe einzukehren, die sicher nicht genug hatte für sich selbst, wie wir auch lesen, und fragte eine Witwe um Essen. Siehe, ich habe ein Scheit Holz und zwei oder zwei aufgelesen, gehe heim, will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin, mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du dann auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und der Ölkrug soll nicht mangeln. Bis auf den Tag, an dem der Herr es regnen lassen wird auf Erden. Sie ging und tat, wie Elia gesagt hatte. Er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und der Ölkrug mangelte nicht nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. Ich habe diese Sachen mitgebracht, weil sie mich ein bisschen auch beeindrucken. Wir denken ja, jemand hat wenig. Ich kenne Leute, die sagen, ich habe nichts im Kühlschrank. Ich mache die Türe auf und werde erschlagen. Manchmal auch von Pilzen, aber die Frau sagte, ich habe nichts mehr. Ein wenig Öl, ja? Ein bisschen Mehl. Ich kann mir vorstellen, ein bisschen Mehl, Öl, ein bisschen Wasser, da kann man gleich für drei Leute eine Portion backen. Und sie sagte, das ist alles, was ich habe. Was sagt diese Frau? Geht zum Nachbarn? Sie sagte, ist zwar ein bisschen frech, dass du zuerst für dich willst, hat sie vielleicht gedacht, aber ich bin bereit, das Wenige, das ich habe, zu teilen, auch wenn ich dann sterben würde. Mich hat das sehr beeindruckt, dass Gott den Elia als Flüchtling zu einer Familie gebracht hatte, die selbst, oder zu einer Mutter und Sohn, die selbst nicht genug hatte. Stellt euch vor, es ist Hungerzeit. Wir hatten noch nie Hunger in den letzten, sag mal, 50, 60 Jahren. Es ist Hungerzeit. Und eine Frau sagt, ich nehme diesen Mann rein. Die sagt nicht mal, dass er ihr Gott hat. Er sagt, dein Gott. Sie sagt noch lange nicht mein Gott. Das geht noch ein Kapitel weiter, bis sie auch zum Glauben kommt. Aber sie hatte ein Herz zu geben. Sie hatte ein Herz zu teilen. So erlebte Elia als Mann Gottes erstens Gottes Versorgung am Bach mit dem Wasser und dem Essen von den Raben. Und das zweite Mal erlebte er Gottes Versorgung durch eine Witwe, von da, wo ich es vielleicht gar nicht erwartet hätte. Ich bin tief beeindruckt von diesen Bibelversen, von diesen Bibelstellen, weil Elia, sein Name, so Programm wurde. Gott ist Herr. Und wenn Gott Herr ist, da kann ich relaxen. Wenn ich weiß, ich sage jetzt mal, dass der da oben alles in Kontrolle hat, ist es nicht mehr so schlimm, wenn ich der Erzfeind Nummer 1 werde in meinem Land. Wenn wir weiterlesen, steht dann, Gott sagte dem Elia, geh nun zum Ahab, zeige dich und sage, es gibt wieder Regen. Wäre ja ein bisschen, gefährlich. Mein Erzfeind trifft Erzfeind und meistens kommt das nicht gut. Elia fühlte sich ja eigentlich auch sehr alleine, das lesen wir. Er trifft unterwegs zu Ahab den Propheten Obadja, den Mitarbeiter des Königs Obadja, des Königs Ahab, der Obadja heißt, und sagt, Obadja, melde mich beim König an. Und Obadja sagt, no way, das ist zu gefährlich. Du könntest ja entrückt werden. Weg und ich komme und ich hätte da eine falsche Fährte gefunden und du wärst nicht da. Und Obadja sagt dann, okay, ich gehe. Und übrigens sagt Obadja noch, du weißt das vielleicht nicht. Du bist nicht der einzige Prophet Gottes. Ich habe noch 100 Leute versteckt. Und es gab noch 100 andere Leute, 100 andere Propheten, die auch glaubten, dass Gott der Herr ist, die nicht aufgegeben haben in einer schlechten Zeit, in der Zeit des Hungers, in der Zeit der Gottlosigkeit, treu zu sein dem lebendigen Gott. Ich habe mich ein bisschen darüber nachgedacht, welche Gaben sehe ich in diesem Text bei diesen verschiedenen Menschen, die uns hier begegnen. Ich sehe da die Gabe des Gebens. Leute haben gegeben, was sie hatten. Ich sehe da die Gabe der Gastfreundschaft. Leute haben geteilt, mehr als man von jemandem erwarten könnte. In verschiedenen Kulturen ist das Normalste und absolut logisch, dass man teilt, was man hat. Und nicht viele Fragen stellt, die kommen dann erst nachher. Als ich in einem deutschen Kursbuch, eine Lektion unterrichten musste zum Thema Präpositionen unter, hinter, neben, auf, war ein Bild von einem Onkel. Der Onkel kommt und da war der gedeckte Tisch. Und die Leute lernten die Präpositionen. Schinken in den Ofen, Schokolade auf den Schrank. Die Suppe ging dann hinter die Türe. Und die Studenten sagten, wir verstehen diese Lektion nicht. Wir verstehen die Theorie des Deutsch. Aber wie kann man, wenn ein Gast kommt, die Ware versorgen? Man muss sie doch nach vorne bringen. Sagte, sorry, ist deutscher Humor. Ja, ich sage deutscher Humor, aber so oft denken wir so. Unsere Medien denken auch so. Sie sind sich schon am Vorbereiten, wenn es mal irgendwas nicht reichen könnte, ja? Und die Leute denken, ich muss mich vorbereiten, ich mache das auf die Seite und das auf die Seite. Ich will für mich genug haben. Ich habe Menschen und Kulturen kennen und lieben gelernt, die sagen, ich bin nicht so wichtig. Ich schaue für die Gemeinschaft. Ich versuche zu geben. Und für mich ist diese Witwe so ein Beispiel. Sie sagt, eigentlich habe ich nichts mehr, aber sie gibt, was sie hat. Unglaublich. Ich kenne Kirchen, die haben nicht viel. Sie geben, was sie haben, sich selbst. Und sie wollen mit Menschen leben. Sie wollen Gemeinschaft pflegen. Und ich habe Menschen kennengelernt, die hatten wirklich einen leeren Kühlschrank. Aber die leben heute noch. Und ich weiß nicht manchmal, wie Gott die versorgt hat. Vielleicht hat er sie auch mal durch mich versorgt. Kann ich nicht genau beurteilen, sonst würde ich denken, wow, ich habe da was super gemacht. Aber so oft sehe ich, es ist auch unsere Aufgabe, wenn wir unser Umfeld, wenn wir unsere Mitmenschen anschauen, wenn sie uns ans Herzen wachsen. Gott versorgt uns so gut und wir haben ja heute, glaube ich, noch Erntedankfest, dass er uns einlädt zum Teilen. Und ich sage euch, wenn man etwas teilt, kann man auch etwas mitteilen. Plötzlich kommt die Frage, du teilst, du gibst weiter. Woher kommt, was du hast? Gott, der Herr, hat wunderbar versorgt. Gott, der Herr, hat den Elia versorgt. Er hat Elia, die Frau und ihr Sohn versorgt. Und da ist ja gleich noch ein Wunder passiert. Das Öl und das Mehl ist nicht ausgegangen. Wie das praktisch aussieht mit Öl und Mehl, habe ich noch nie gesehen. Aber ich habe schon gesehen, dass über Kalkulation hinweg Leute zu essen bekommen. Da hat es noch gereicht, dass alle dachten, das sei schon fertig. Habe ich schon gesehen. Das kann passieren. Dass Gott ein Wunder tut, dass sich auch Sachen vermehrt, dort, wo Leute einfach auch weitergeben. Wir haben ja auch Beispiele von Jesus, als er 5000 Menschen Essen gegeben hatte aus 2 Fischen und 5 Broten. Hat einfach gereicht, hat einfach gegeben. Und so bin ich so begeistert auch von dieser Witwe, dass sie dann bereit war zu geben, obwohl es das Letzte war. Aber für Gott war es nicht das Letzte. Es war ein Neuanfang. Sie verliert dann noch ihren Sohn und er kommt zurück zum Leben. Und dann sagt sie, jetzt glaube ich auch, dass Gott der Herr ist. Sie hat auch geglaubt. Und Elia, sein Name war ja Programm, Gott ist Herr. Und nebenbei all die Götzen und den Götzendienst der Könige, das Volk Israel hat sich abgewandt. Und die Frau war ja auch in diesem Sinne eine Ausländerin. Ich habe, als ich mich vorbereitet habe, Gedanken gemacht, ja, was nehme ich jetzt mit nach Hause? Was ist der Schlusspunkt? Was ermutigt die Menschen, heute und morgen und weiterzugehen, angesichts eines leeren Kühlschranks oder angesichts eines unsicheren Aufenthaltsstatus, angesichts der Medien, die sagen, dass es vielleicht plötzlich keinen Strom mehr gibt für die Mikrofone. Sei zuversichtlich, denn deine Sicherheit ist in Gott, dem Herrn. Sie war es bei Elia, sie ist sie bei vielen Menschen, die Gott kennengelernt hat. Lerne zu verstehen, was es heißt, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Wir Stadtmenschen wissen manchmal nicht, der Hirte ist zwar eine idyllische Person, ja. Der Herr ist der, der 100% sich um mich kümmert. Ich sage es mal so. Mehr als die Krankenkasse. Der Herr ist mein Hirte. Und das bedeutet, der kümmert sich 100% für mich. Take it easy. Vor allem, wenn du in Stress und Not bist. Der Elia war auch im Stress. Gott sagte, geh und versteck dich. Manchmal darf man sich auch verstecken. Auch Elia wusste, Gott ist da mit ihm. Gott wird dich nie alleine lassen. Er hat einen Plan für dich. Er hatte einen Plan, schon als Elia zur Welt kam, mit einem speziellen Namen. Hey, Gott ist dann der Herr. Gott hat ihn gebraucht. Sein Job war nicht so populär. Gott wird auch dich gebrauchen. Hab deine Sicherheit in Gott, dem Herrn. Das ist deine einzige Hoffnung. Denke nicht, wenn du viel Mehl bunkerst, dass es dann noch gut ist in 2 Jahren. Die Würme und die Ratten haben es auch gerne. Und Öl wird ranzig, was auch immer. Und die Würstli werden auch nicht besser. Darum hat ja Gott Tag für Tag versorgt. Und ich bin dankbar, dass Gott immer wieder, jedes Jahr so wunderbar versorgt, dass wir auch heute Erntedank haben können. Ich lade ein zum Umdenken. Die einen Leute müssen nur umdenken. Andere Leute dürfen anfangen, neu zu denken. beides eine Herausforderung. Umdenken ist, man hat so gedacht und vielleicht nimmt man diese Option auch so an. Neudenken ist eine Herausforderung, die oft sehr groß, sehr gute Früchte gibt. Neudenken ist zum Beispiel, ich habe noch nie was geteilt, ich lerne zu teilen und ich fange heute an. Mach Erfahrungen, wenn du anfängst zu teilen, merkst du, die Freude geht weiter. Aber wenn du so teilst, oh, ich muss es, der Preacher hat es gesagt, ich soll mal teilen, dann lass es lieber sein. Aber wir sagen doch oft, geteilte Freude ist doppelte Freude. Teilen können wir immer wieder lernen. Mach Erfahrungen. Sprich mit anderen darüber. Vielleicht denkst du, ja, wo kann ich noch lernen? Ich bin ja der Perfekte, ich teile, ich mache viele gute Sachen, ich habe eigentlich alles im Griff. Ja, vielleicht bist du dann plötzlich bereit zu sagen, Gott, zeige mir ein neuer Platz, wo ich Nachfolge leben kann, wo ich lernen kann, auf Menschen zuzugehen, wo ich Hoffnung verbreiten kann, wo ich etwas teilen kann, das andere Menschen segnet. Manchmal ist dann erst im Rückblick ersichtlich, was wirklich passiert ist. Also die Frau hat gebacken und wusste noch nicht, dass sich der Krug wieder füllt. Krass, hä? Der war einfach, nehme ich mal an, am nächsten Morgen wieder voll. Oder? Unglaublich. Manchmal ist erst im Rückblick ersichtlich, was Gott gemacht hat, was er getan hat und auch für was er dich und mich gebraucht hat. Und plötzlich wird das auch zu einem Lebensstil. Man teilt, man gibt weiter, man empfängt, man gibt weiter. Und ich kann mir vorstellen, wenn viele, viele Menschen empfangen und freudig weitergeben, und weitergeben, dann hat es für alle genug. Man muss nicht bis ans Ende der Welt weitergeben, sondern einfach dem, der etwas in der Nähe braucht. Sei es etwas Materielles, sei es eine Ermutigung, sei es ein deutsches Wort. Ich wünsche mir viel Großzügigkeit. Und ich sehe die in der Kirche immer mehr am Wachsen. Die Kirche lernt wieder Großzügigkeit, weil auch Gott ist so großzügig. Wir lesen dann weiter in dieser Geschichte. Vielleicht könnt ihr sie dann ja auch zu Hause noch lesen. Es sind nur 3-4 Kapitel. Nach 3,5 Jahren kam der Regen wieder und er kam dann recht. Und es wurde dann bezeugt vor allen Menschen, ja, Gott ist Herr. Er hat sich da ganz mächtig gezeigt. Und wir müssen uns auch immer bewusst sein, wir können uns oft auch ein bisschen so an die Umstände gewöhnen und nicht mehr ein klares Zeugnis haben, dass Gott unser Herr ist. Und ich wünsche mir, dass wir in unserem Leben und im Alltag, wenn wir rausgehen aus diesem Gotteshaus, im tiefsten Herzen mit der Überzeugung und mit der Kraft Gottes weggehen und sagen, Gott ist Herr, mein Herr. Und aus dieser Kraft bin ich ein Mensch, der andere segnet, der gastfreundlich ist, der teilt, weil Gott hat alles gegeben, was ich brauche. Ich wünsche euch noch einen guten Sonntag.